Werden Sie hingehen, wenn es auch weiter runtergeht?
Ja klar, immer. Ist mir scheißegal. Immer weiter. Muss. Du hast ja den Verein ja ausgesucht. Ne? Wechselst auch nicht nach 6 Jahren die Frau, ne? Wenn jemand ein Bein verliert. Und hier verliert der Verein halt mal. Ne? Was willst du denn machen? Ne? So geht das. Ne? Kannst du ja nicht immer aussuchen. Wenn ein Verein gewählt hast und du hast das Herzblut dafür, da kann kommen, wer will. Wenn ich in andere Stadion fahre und ich sehe ein Top-Spiel, habe ich trotzdem kein Herzblut. Wenn ich meinen Kumpel nach Gladbach fahre und der feuert seinen Verein an, dann geht mir das voll am Arsch vorbei. Gut, ich sehe ein tolles Spiel, aber ich freue mich auch auf die Halbzeit. Ne? Und ich freue mich auch auf den Abpfiff. So ist das einfach. Und hier gehst du rein, da fieberst du schon, wenn du schon das Flut nicht siehst, ist das schon geil. Du lachst immer noch über das Bein, ne? Aber ist egal. Mann, scheiß drauf. Das ist so. Einmal MSV, immer MSV. Und Duisburg steigt nicht noch weiter ab. Das ist einfach so. Duisburg ist Duisburg, ich scheiß auf die anderen. Naja.
Ja, das heutige Intro stammt vom MSV Duisburg-Fan Dani, der leider diese Woche verstorben ist. Ich habe gedacht, ich tue zum ihn noch einmal zu Ehren hier die herrliche 1 Minute ablassen, ja, wo er ein Ode an seinen Verein oder ein Ode seinem Verein widmet. Sehr schöne Worte. Ich hoffe, sie haben auch dein Herz erwärmt. Hallo Raffi.
Ja, guten Tag. Hey, ich werde Raffi genannt. Das passiert selten, aber schön. Ja, es war ja, auf jeden Fall schon herzerwärmend gewesen. Und irgendwie ja, spannend, wie mit viel Herzblut er da dabei war bei diesem MSV.
Wir wechseln halt nicht. Das ist wie bei einer Frau, oder? Wir wechseln halt nicht die Frau, wenn sie mal ein Bein verliert.
Ja, vielleicht bin ich da der Falsche zum Fragen. Keine Ahnung, ich habe keine Frau. Vielleicht müsstest du eher du darüber philosophieren. Du bist schon länger in einer Beziehung. Wie ist es, wenn sie ein Bein wird verlieren? Ich finde das irgendwie ein ganz komischer Vergleich. Aber ja, also ich glaube schon, dass man bei seinem Club wahrscheinlich dann bleibt. Oder dass es, ja, aber eben, ich glaube, wahrscheinlich bin ich auch was Fan-Ding angeht, ein bisschen falsch zum Fragen, weil ich glaube, wir beide sind nicht mehr ganz mit dem ganz gleichen Herzblut dabei, wie wir vielleicht als Kind dabei sind, was auch ein bisschen Berufskrankheit ist. Wenn man Sportjournalist ist, ist man zwar schon noch bei seinem Club, und ich habe es jetzt zum Beispiel letzte Woche auch wieder gemerkt, als ich beim FC Luzern-Match war für Blue, und Luzern ist für mich immer speziell. Und ich kann nicht auch, ich mache meinen Job objektiv, und ich bin dann auch tatsächlich, wenn ich am Arbeiten bin, ist es mir auch ein bisschen gleich gewöhnt, aber es ist immer, ja, Luzern ist halt gleich der Club, wo ich damals als Kind am meisten in Kontakt gekommen bin im Profifußball. Das ist der Club, wo ich als erstes darüber berichtet habe. Also es ist ein spezieller Dings, und aber sicher ganz, ganz anders als jetzt bei so einem Herzblut-Fan, der wirklich wahrscheinlich auch in der, ich weiß auch nicht, welcher Liga dabei wäre. Ich habe gerade heute einen Post noch gesehen, und da bin ich fertig. Lok Leipzig hat vor 20 Jahren den Stadion, oder nein, den Zuschauerrekord aufgestellt in der untersten deutschen Liga mit irgendwie 12.000 Fans oder so. Das ist damals, was irgendwie müssen neu gegründet werden oder so. Und das war in der untersten Liga gewesen, also bei uns wäre es 5. Liga, dort keine Ahnung, wie die Liga heisst. Aber und ich glaube, so die Fans, also der wäre sicher auch einer von denen, der auch in der untersten Liga noch bei seinem Club wäre.
Ja, das wäre ja wahrscheinlich Kreisliga, oder? Die unterste mögliche Liga, was
gibt. Ja, aber es gibt aber unterschiedliche Kreisliga, oder nicht?
Ja, genau. In weiss A, B irgendwie und C, glaube ich. Kreisliga C ist etwas Schlechteste, wo du kannst shooten.
Wahrscheinlich.
Ja, gut, gell? Meine, jetzt, was er sagt, im Kern geht es ja eigentlich einfach darum, dass wir, wenn man sich mal in einen Verein verliebt hat, wird der halt einfach nicht mehr gewechselt, oder? Also, ich glaube, das ist ja vor allem der Punkt, oder? Also ich glaube, dass ja, du jetzt ganz mit dem kannst relaten, mit dem Herzblut, ja, ich glaube, er ist 53 geworden oder so, dass er dann immer noch so voll mit Herzblut dabei ist, das ist schon bewundernswert, auf jeden Fall. Aber ich kann das schon auch ein bisschen nachvollziehen, wenn er dort vor dem Stadion steht. geht mir halt manchmal schon noch so, wenn ich irgendwie vor einem Brückenfeld bin, halt auch, wenn es so ein bisschen die nostalgischen Vibes hat. Ja, das ist halt, ich sage jetzt mal, eine Einstellung, die wo schon sehr bewundernswert ist. Und ich weiß nicht, in Zukunft wird das vielleicht auch bei den Jüngeren ein bisschen anders sein, dass man vielleicht nicht mehr bis zum Ende seiner Tage im Verein, im gleichen Verein gestanden hat.
Vielleicht, aber vielleicht ist es ganz spannend, weil du sagst, das Brückenfeld, und das ist halt ein Unterschied zwischen uns zwei, dass du immer noch in das Stadion gehst, wo du damals als Kind gegangen bist.
Mm.
Weil die alte Allmend gibt es halt nicht mehr. Also, die Swiss Bar Arena ist zwar am gleichen Ort gebaut worden, man kann es immer Allmend nennen, aber es ist halt gleich etwas anderes. Und bei mir ist damals die Zeit, wo ich wirklich so, ja, eben als Teenie, als Kiddie ins Stadion bin, das war halt in der Altalmend. Und dann noch so Gehrsack-Zeiten ein bisschen, aber nachher bin ich schon nicht mehr gleich. Also schon immer noch Match, aber halt, dann bist halt schon,
ja,
bin
ich
schon
auf den Sitzplatz gewesen. Oder so. Ja, das kann ich mir schon vorstellen.
Das ist schon nicht mehr genau, also das Gefühl ist nicht mehr das Gleiche. Mm. So.
Ja, da verbindest du natürlich schon mega viele Geschichten von früher und so, wenn du halt immer ins gleiche Stadion gehst. Ich kann irgendwie zu jedem Ecke in diesem Stadion irgendwie eine Geschichte erzählen. Ich mag mich sogar noch erinnern, wo es noch nicht mal einen abtrennten Gästesektor gab und so Geschichten. Also, ja, das ist,
ja, das ist schon
sehr speziell.
Das ist schon anders und ich merke jetzt auch, wenn du sagst, weißt, ich bin damals, in der Altalmend, bin ich eigentlich in jedem Sektor außer dem Gästesektor auch schon gewesen, weil wir sind dann auch nicht immer am gleichen Ort oder so. Und ich bin zum Beispiel einmal einig, glaube ich, auf der Gegentribüne gewesen. Ich bin, glaube ich, noch praktisch nie auf der Gegentribüne gewesen, in der Neu-Almend. Oder ich bin noch nie im Family-Sektor gewesen, sondern ich bin entweder auf der Haupttribüne gewesen, am Arbeiten oder ein bisschen weiter hinten, wo ich am bin, wenn ich mit dem Vater Match schaue, oder bin ich schon in der Kurve gewesen, aber das auch eher selten. Aber ich kenne gar nicht in den Ecken von diesem Stadion so hure gut. Mhm. Ja.
Du, also auf jeden Fall, eben. Ich finde, es ist einfach immer noch so ein, ja, irgendwie ein sehr schöner Teil von der Fußballwelt allgemein, dass es einfach Fans gibt da draussen, wo ihr Leben einem oder dem gleichen Verein verschrieben tun und die Treue und die Werte. So, ich finde, das ist etwas mega Wichtiges, wo nie verloren gehen darf. Bei all dem Kommerz, bei all dieser Überkommerzialisierung, das sind die Themen, wo wir heute noch darauf zu sprechen kommen.
Ich wüsste gar nicht, warum. Ist etwas passiert, wo es jetzt so darüber zu reden geht?
Und ich finde, das ist einfach mega wichtig, dass es so Leute gibt. Weil die Fans sind eben oft eigentlich für einen Verein viel, viel wichtiger wie der Trainer, der Sportchef, die Führungsetage etc. Weil solange du so Fans als Verein hast, wirst du immer eine Basis haben, um wieder etwas Erfolgreiches können aufzubauen. So.
Ja, kann man glaube so stehen lassen.
So, also, Thema. wir kommen zu den Schlagzeilen von der Woche.
Nein, jetzt haben wir im Vorgespräch gesagt, ja, gibt es einen Jingle, gibt es keinen Jingle. Und dann bist du der, der für keinen Jingle ist. Und nachher bist du der, der aber einen einspricht.
Ich habe gesagt, es ist kein Jingle. So.
Ich bin also, schon du mal vorstellen, was haben wir da für Schlagzeilen in dieser Woche, was
also, beachtet wird? Wir können ja Transparenz sein. Wir haben eigentlich heute nur zwei Schlagzeilen, die wir wirklich
brauchen dann noch zwei.
Wir brauchen nur zwei. Ja, aber es sind halt so Themen, die wir wissen. Also wenn wir die abgearbeitet haben in dieser Folge, dann sind wir durch.
Mhm. Ja. Wortwörtlich.
Also, fangen wir Anfangswoche an, oder?
Mhm.
Ich weiss, dass ein komischer CH-Media-Journalist geschrieben hat, Patrick Kramm bei IB entlassen, kommt nun Urs Fischer.
Mhm.
Er könnte echt da gewesen sein.
Ja, das habe ich mich auch gefragt, ehrlich gesagt. Oder ich das da in unseren Notizen festgestellt
habe. Ja, ich habe es leider vergessen.
Ich habe dann gemerkt, dass es, glaube ich, selber war, was ich geschrieben habe. Ja, Patrick Kramm bei IB musste gehen.
Ich habe es eigentlich angekündigt in der letzten Folge.
Ja, also ich glaube, du bist sicher nicht der Einzige, der das angekündigt hat. Ich habe es irgendwie noch, also am Montag ist ja nichts passiert. Und am Dienstag ist dann die Meldung gekommen. Und ich habe ehrlich gesagt am Montag noch kurz gedacht, vielleicht mutig, vielleicht cool von ihm, dass sie weitergehen mit ihm. Und ja, dann ist es dann auch gleich anders gekommen. Es tut mir mega leid für den Patty. Ich finde, ja, es ist schlussendlich ist es einfach Mechanismus von diesem Geschäft, oder? Aber es ist schon krass, wenn man nach weniger als 4 Monaten wieder muss gehen. Aber es ist halt auch krass, wenn man in der Liga mit dem Schweizer Meister auf einen Match gewonnen hat. Das ist so ein bisschen, ja, und ich glaube, die Probleme bei IB, aber da können wir sicher noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, die sind auch nicht dumm, wenn man den Trainer wechselt. Glaube ich nicht. Aber ich bin sehr gespannt, was jetzt da noch alles passiert bei IB in den nächsten Wochen. Das wird sicher spannend.
Ich glaube, es ist eben auch falsch, immer gerade sozusagen, so läuft jetzt nicht bei diesen schlechten Trainern, muss gehen. So, der Gedankengang ist auch irgendwie zu einfach. Oder? Ich glaube, es hätte jetzt einfach... aus irgendeinem Grund hat es nicht von Anfang an gerade gefruchtet. Und das ist halt ein riesiges Problem, wenn du dann gejagt bist. Wenn du dann gejagt bist, so ein grosser Verein auch wie IB mit dieser Anspruchshaltung, nebendran noch Doppelbelastung oder Dreifachbelastung mit der Champions League. Wenn du nicht gerade von Anfang an in die Spur kommst, dann irgendwie driftest du sehr schnell ab. Und dann funktionieren gewisse Sachen nicht mehr, irgendein gewisses Selbstverständnis fällt weg. Und das ist einfach so eine. Da geht es einfach sehr schnell. Und ich glaube, da müssen wir auch nicht darüber diskutieren, ob jetzt Patrick Kramer ein guter oder ein schlechter Trainer ist, sondern vielleicht muss man einfach eher darüber diskutieren, ist denn jetzt seine Spielphilosophie, hätte die überhaupt so IB gepasst? Oder ist das vielleicht so ein bisschen der Ding? Ich glaube, es ist ein bisschen ein Mix aus allem. Und irgendwann landest du doch einfach in so einer Negativspirale rein, wo du dann halt den Match verlierst, wie jetzt zuletzt in Basel, wo du ja gar nicht müsstest verlieren. Ich meine, IB kommt auch viel besser in diese Partie rein, wie der FC Basel. Aber dass dann halt der Lauper in dem Match, wo es um so viel geht für den Patrick Kramer, dass er dann genau die Scheißaktion macht und sich die rote Karte abholt.
Aber es ist aber nicht Zufall, glaube ich.
Genau, das ist der Punkt. Weil so, das ist... Ein legendärer Fußballphilosoph hat mal gesagt, irgendwie hast du Scheiße am Fuß, so in dem Sinn. Also das ist ja genau das Prinzip, oder? Ich glaube, wenn es mal nicht läuft, dann sind die 50-50 Sachen eben dann meistens laufen dann eben auch gegen dich und ja, dann kommt es ein zum anderen dazu. Und ich glaube wirklich, IB ist jetzt so heftig Scheiße am Fuß, dass eben genau so Geschichten dann auch noch passieren. Und das führt einfach dazu, dass man in dieser Negativspirale immer wieder runterrutscht. Und darum ist es jetzt, finde ich, völlig in Ordnung, dass man die Reissleine zieht. Vermutlich hätte der Patrick Kram, bin ich überzeugt, hätte wahrscheinlich irgendwann mit dieser Mannschaft wieder in die Spur gefunden. Aber das wäre wahrscheinlich dann erst im nächsten Frühling gewesen oder so. Oder? Also der hätte jetzt einfach wahrscheinlich noch Zeit gebraucht, um da wieder langsam Selbstvertrauen aufzubauen. Und ich habe das Gefühl, manchmal ist der Hardcut einfach richtig und da geht es rein nur um mentale Aspekte der Mannschaft.
Ja, aber ich glaube, dass die Probleme bei IB tiefer sind, als dass sie irgendwie behoben werden, indem dass man nur das Mentale angeht. Natürlich, was ich beim Patrick Kramer und jetzt also bei IB einfach auch erschreckend gefunden habe, ist zum einen irgendwie, du hast das Gefühl, es fehlt auch an der Qualität, das ist der eine Punkt, aber dort ist dann eher, eigentlich sind dann eher Steve von Bergen und Christoph Speicher gefordert, was die Kaderzusammenstellung angeht. Ich glaube, dort habe ich recht viele Fragezeichen, wieso man das Kader so zusammenstellt, wie man es zusammenstellt. Und dann aber einfach auch die abstrus schlechte Form von gewissen Spielern. Du hast einen Kamera, der eigentlich ein guter Innenverteidiger ist, aber jeden Match, also ich weiß auch nicht, wie der gespielt hat in der letzten Zeit. Du hast einen Meja Kalia oder einen Cedric Eiten, die nur noch Ersatzspieler sind. Und wenn sie dann spielen, spielen sie auch nicht gut. Also es sind keine Aktionen gefühlt. Du hast einen Castro Timiri Überspieler gewesen bisher. Klar, viel verletzt und alles, aber auch absolut nicht auf dem Niveau, wo man von ihm erwarten kann. Und du hast halt mehrere so Spieler, wo das wirklich einfach nicht das Niveau hingeht. Da hast du noch einen Spieler wie einen Hatscham, wo du eigentlich jedem Spiel siehst, dass er eigentlich gut wäre, aber er macht einfach auch jeden Match etwa 5 Fehler, wo du denkst, was machst du genau? Also vielleicht nicht gerade 5, aber jeden Match ein bisschen. Und das ist momentan, ich glaube, zu viele Spieler, die dann auch außer Form sind, zu dem, dass vielleicht das Kader auch nicht so gescheit zusammengestellt ist. Und dann machst du noch eigene Probleme auf mit dieser Goalie-Situation. Das haben wir, glaube ich, da auch schon diskutiert, oder? Wo dann sagst plötzlich, ah, gut, jetzt ist der Marvin Keller Nummer 1. Allgemein, dass du mit dem Keller und dem Vorball 2 Goalies hast, die also beide klar Superleague-Stammgoalie müssten sein und eigentlich nicht beim gleichen Club sollten sein grundsätzlich und dass dann wirklich sagst, okay, du holst den Keller zurück, obwohl bei Wind Stammgoalie wäre und durch das, wie ein eigenes Problem schaffst, mit dem Fobamos aber bis 2027 verlängert ist und gleichzeitig hast du mit dem Keller, das war der Stammgoalie unter dem Patrick Kramer bei Winterthur. Also das ist ja irgendwie auch das Problem schon in der Zusammenstellung schon irgendwie fast ausgemacht. Die hat es wirklich einfach auch die Probleme noch gegeben. Und ja, es kann schon sein, dass es etwas bringt, wenn ein anderer Trainer kommt. Ich glaube, gerade die Spieler können zum Teil noch ein bisschen, vielleicht blühen jetzt auf, vielleicht wenn sie sich wieder beweisen, vielleicht sind da zwei, drei so ein bisschen aus der Rand und Traktanten gefallen, wo jetzt einfach nicht Spielertypen sind von Patrick Kramer. Ich glaube aber grundsätzlich, dass die IBE-Probleme grösser sind und dass der Trainer selber nicht so viel dafür kann, obwohl das von außen natürlich auch mega schwierig zu beurteilen ist.
Ich glaube, ich tue dir ein bisschen widersprechen. Ich glaube, es ist eben nicht so mega tief. Ich habe den Eindruck, ich glaube, wenn du jetzt einen Trainer mit einem gewissen Format kannst holen, ich würde jetzt mal den Namen Breitenreiter oder so ins Spiel werfen, wo meine Breitenreiter ist beim FCZ auch gekommen und hat in einer kürzesten Zeit geschafft, die Mannschaft hinter sich bringen, ein bisschen das Feuer entfachen. Und ich
aber
glaube,
die Mannschaft, die FCZ-Meistermannschaft, die war super zusammengestellt gewesen. Das ist das, wo ich mir nicht sicher bin, dass das IBE-Kader ist.
Ja, aber also, gell, ich meine, super zusammengestellt, ja, aber die hat vorher auch nicht funktioniert. Also in der Vorsaison vor dem Breitenreiter. Also darum würde ich jetzt sagen, könnte ich das zutrauen.
Ich muss jetzt natürlich nachschauen, welche Transfers in diesem Sommer dort noch tätig
wurden. Ich habe gemerkt, sie haben gar nicht so viel verändert, wo der Breitenreiter, ich habe das noch so in Erinnerung, wo der Breitenreiter gekommen ist. Und ja, aber eben jetzt auch zurück zu IB. Also ich glaube, oder nehmen wir, für mich eins der Kernprobleme ist zum Beispiel wirklich, dass beim Elia Meschakalia hat das nicht gefruchtet mit dem Rahmen. Und das ist natürlich eine Qualität, die du plötzlich nicht mehr auf dem Platz hast, die sich IB jetzt in dieser Phase einfach nicht erlauben kann. Und ich glaube, wäre ich jetzt der neue Trainer von IB, wäre das meine allererste Baustelle, zu sagen, hey, als Meister musst du doch mehr Goal schießen. Also was ist los? Du kannst nicht zuhause 1-0 gegen GC verlieren. Also ich weiss, das so ein offensives, harmloses IB. Ich weiss nicht, wie ich das letzte Mal erlebt habe. Also ja, die Berner sind jetzt immer für physische Dominanz auf dem Feld, für zahlreiche, gefährliche Aktionen gestanden. Und ja, dort liegt der Hund begraben. Natürlich ist das Kader schwächer geworden, den Eindruck habe ich auch, aber es ist immer noch Qualität um. Auch ein Iten weiss, wo das Goal steht, wenn er Selbstvertrauen hat. Oder? Also darum, ich glaube, dort ein neuer Trainer bedeutet einfach auch immer für alle Spieler, hey, ich kann mich wieder zeigen, ich kann mich wieder in Position bringen. Der Meschakalia hat jetzt wahrscheinlich auch gemerkt, dass er auch nicht immer einen Freipass hat, oder? Dass auch er sich wieder muss können zeigen muss. Und wieso sollte das also ich glaube, ein neuer Trainer kann das durchaus anbringen. Und das hat eben nochmal, das hat nichts mit der Qualität von Patrick Kramer zu tun. Hey, manchmal passt es halt nicht. Falscher Zeitpunkt, falsche zwei, drei Spieler benched, vielleicht ein bisschen zu viel wollen verändern von der Philosophie her. Kein Französisch geredet, keine Ahnung. Das können ja alles so Komponenten sein, die nichts mit der Fachkompetenz des Trainers zu tun haben, sondern einfach rein mit dem Zeitgeist vielleicht. Noch ein anderes Beispiel beim Patrick Kramer, oder? Dort, wo er Zarau war. Also dort ist er ja am Anfang der Saison ist unterirdisch, gar nichts funktioniert. Nur in Aarau wirst du halt. Also dort sind es, glaube ich, bis kurz vor der Winterpause letzter gewesen, mit irgendwie 6-7 Punkten. Und nachher haben sie irgendwie eine riesige Serie aneinander hängen und sind dann irgendwie mehrere Siege auf jeden Fall können aneinanderreihen, so wollte ich sagen. Und sind nachher einen riesen Lauf bekommen. Und irgendwann ist dann das Ruder schon gekippt, oder? Lustigerweise aber, was dann, das ist nachher mit dem mit dem komischen Barrage-Spiel, wo wir uns nicht mehr gerne daran erinnern, 2019.
Also ich erinnere mich gerne daran.
Ja, ja, genau, fick dich. Und, und in der Folgesaison hat es aber wieder nicht mehr funktioniert.
Ja.
Oder? Also, weil wieder sind dann viele Spieler gegangen und man hat viel Geld in das Kader gesteckt, wo nachher hat man den einen oder anderen nicht mehr können haben finanziell. Dann sind wieder neue Spieler gekommen und es hat wieder nicht mehr funktioniert. So, und Patrick Kramer kennt das Spiel. Hätte das schon ein paar Mal durchmachen müssen. Und darum habe ich jetzt das Gefühl, bei ihm, es wird jetzt auch nicht irgendwie vom Selbstvertrauen her oder so. Ich glaube nicht, dass ihm das schaden wird oder so. Er weiß, wie das Geschäft funktioniert, hat schon viele Facetten erlebt. Und ja, ich denke, vielleicht hätte er einfach bei Winterthur noch ein, zwei Saison weitermachen, weil es gerade gut gelaufen ist.
Das sagt man ja eigentlich bei jedem Winterthur-Trainer. Wo das ist ja so der Fluch, oder? Dass wir zuerst Alex Frey, dann Bruno Berner und dann jetzt Patrick Kramer, wo dann innerhalb von der Liga wechselt zu einem vermeintlich grösseren Club und es geht eigentlich nie auf.
Ja, ist eigentlich schon noch lustig, oder? Weil das habe ich noch oft das Gefühl, oder? Also vor allem aus Aarau, kennst du das relativ gut, weil du bist ja so ein Club, der generell oft noch als Sprungbrett dient, so für Trainer wie aber auch Spieler. Und relativ oft, wenn Spieler eine Saison oder Trainer eine Saison gut performen, dann gehen sie, oder? Und es ist eigentlich schon erstaunlich, wie selten dass es dann bei diesen Spielern gerade klappt. Also jetzt, das jüngste Beispiel, Rudani, jetzt nicht gerade funktioniert.
Randy Schneider,
der jetzt langsam kommt er bei Vinti in die Spur.
Kevin Sparks
Badanuda hat auch ohne durch müssen. Zuerst in der Liga bei Ajaxo und nachher in der Superliga nicht zurecht, nicht gerade den Fuss. Sich nicht gerade zurecht gefunden. Und ja, darum. Das Gleiche gilt ja auch für Trainer. Also.
Ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich. Eigentlich hat man das Gefühl, es ist ja eigentlich der gleiche Job und alles, aber wahrscheinlich ist es, wenn man bei einem grossen Club ist, ist das Ganze schon nochmal ein bisschen anders. Vom Druck auch, von der Unruhe eben auch. Eben, du sagst bei Aarau, mit dieser Situation hätte Patrick Kramer vielleicht können Trainer bleiben und dann wäre es vielleicht schon gut gekommen. Vielleicht wäre es bei Ibe auch gut gekommen. Aber Ibe ist halt wahrscheinlich wie, fühlt sich zu fest unter Druck, um etwas zu machen. Die Unruhe wird immer im grösseren Umfeld und dann wird es vielleicht auch schwieriger wiederum für den Trainer etwas zu machen, auch innerhalb. Weil das hat dann auch wahrscheinlich auch im Team noch eine andere Dynamik, die es annimmt und so. Ich glaube, es ist wirklich, ja, das ist, es gibt wenig Trainer, wo das die Steigerung gerade funktioniert so. Einfach immer zum grössten Club und es geht auf und es geht auf und auf. Ja, also mir fällt eigentlich nur Julian Nagelsmann ein, wo das funktioniert hat, obwohl er bei einem gleich müssen gehen irgendwann. Aber er hat das geschafft, zuerst bei Hoffenheim, wo es eben sicher einfacher ist, erfolgreich zu arbeiten. Und nachher bei Leipzig ist schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gewesen, und nachher bei Bayern viel mehr. Und jetzt die deutsche Nazi ist eh nochmal etwas anderes. Aber die vielen Trainer haben dann sind dann vielleicht mega erfolgreich bei Hoffenheim, nachher gehst du irgendwo hin und dann funktioniert es vielleicht nicht mehr, oder? Mhm. Und ja, das ist. Ja.
Es ist wirklich. Nehmen wir ein anderes Beispiel, wo wir später noch darauf zurückkommen, aber es ist von Jürgen Klopp.
Aha, was? Über ihn wollen wir schon reden. Ja, aber,
also ich meine, der hätte ja.
Der hätte es auch können, ja.
Ja, aber der hat sich eben Zeit gelassen. Der war ein paar Jahre beim Ende gewesen. Der ist ein paar Jahre nachher bei
der Aber der ist in einer anderen Ausgangslage gekommen. Der hat im Fall ein Extremes. Also, logisch ist es auch schwierig, aber er ist eigentlich immer in Situationen zu einem Club. Es ist ein vermeintlich grosser Club gewesen, der aber unterirdisch war. Bei Dortmund so war und bei Liverpool so. Und der hat es auch gelangt, in der ersten Saison halt keinen Titel zu gewinnen. Und das funktioniert halt eben nicht, wenn du zum Liga-Dominator gehst, wie jetzt in diesem Fall mit den Young Boys.
Ja, aber kannst... gut, bei Liverpool ist der Druck schon auch gross.
Nein, also, aber in der Vorsaison waren es etwa 8 oder so etwas.
Ja, klar. Er hat keinen guten Kader übernommen. Aber
genau.
Du bist aber schnell unter Druck.
Natürlich bist du auch unter Druck, aber du bist nicht unter dem Druck, dass du musst, gerade von Anfang an gerade Vollgas-Resultat hast. Und es ist auch okay, wenn es einfach so. Ob er Mittelklasse ist. Nein, das ist schon eine andere Situation, als jetzt eben, wenn du zu eben wenn du Trainer bei Bayern wirst, musst du, also du hast jetzt beim Kompany gesehen, der hat er ein Spiel, wo er irgendwie, wo er verliert und dann ist schon die erste Kritik an seiner ganzen Taktik und im Doppelpass diskutiert es 3 Stunden lang nur über das. Und das klar, bei IB ist das nicht gleich, aber bei IB ist natürlich so, mit dem Kader musst du Meister werden und wenn du plötzlich, klar, jetzt sind es natürlich unterirdisch, aber wenn IB Fünfter wäre, dann gäbe es keine Diskussion. Morgen würde es vielleicht sogar kleine Diskussionen geben, das möchte ich noch sagen. Gäbe es eher Diskussionen, wenn du aber Trainer bist von einem Team, das vorher auch Fünfter war, und FC Basel jetzt zum Beispiel im Moment. Das ist auch ein Grosser, der eigentlich den Anspruch hat, vorne zu sein. Aber wenn es vorher nicht so gelaufen ist, ist es an für den Schluss einfacher, um den übernehmen. Und das ist ja zum Beispiel auch das, was wir jetzt zum Beispiel bei Arne Slot gesagt haben, dass es mega schwierig ist, auf ein Erbe anzutreten von einem Grossen. Wenn aber vorher es nicht so gelaufen ist, ist es nicht gleich schwierig, zum grossen Club zu kommen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, gut.
Der Club hat den Vorteil gehabt. Und durch das, er hat ja bei Dortmund und bei Liverpool beide in der ersten Saison keinen Erfolg gehabt. Es ist ja erst mit der Zeit gekommen.
Ich glaube, es kommt auch noch darauf an, wie du Krisen kannst managen, oder? Weißt du, sag jetzt mal, wenn du ein charismatischer Trainer bist, wo Sachen kann erklären kann und wo gute Worte findet, wenn es mal gerade nicht so läuft, dann haben Trainer, Fans haben auch mehr Geduld. Medien schreiben auch anders, das ist sicher auch ein Punkt. Ich glaube, wenn du dich nicht gut kannst ausdrücken kannst, gibt es immer mehr Interpretationsspielraum.
Weißt du, wie der Effekt heisst? Florian Kohfeldt-Effekt.
Oh ja.
Das ist einer, der einfach vor allem in erster Linie sich gut verkaufen kann. Das kommt bei den Medien und bei den Fans einfach mal gut an.
Wobei, ich muss jetzt sagen, ich weiss, wir schweifen wieder ab, aber es kann
man schweifen gut. Schon ab, ja.
Ich habe gerade letzte Woche am Freitag Paderborn-Karlsruhe gesehen. Mhm. Du bist jetzt bei Paderborn. Das Spiel nicht so schlecht. Also, vor allem seit der an der Seitenlinie steht, haben sie sich in die Spur gefunden. Ich glaube, der Schritt in die zweite Bundesliga hat dem Kohfeldt gut getan. Aber ja, ich gebe dir grundsätzlich recht. Also, das ist sicher ein Punkt. Und dort übrigens auch, der Rahmen ist ja mega in Liebe sich so, aber manchmal habe ich so das Gefühl, seine Interviews sind so ein bisschen. Da hat mir etwas gefehlt. Weißt du, so, der hat mich jetzt nie. Das hat mich jetzt nie gepackt und denkt doch, der bekommt jetzt Kurven in dieser Krise über. Er hat halt alles einmal ein bisschen abgehandelt, wie es jeder 0815-Trainer würde machen. Oder? Also nicht, dass er sich schlecht verkauft hätte, so, gar nicht. Aber jetzt habe ich so. Die absolute Überzeugung hast du dem einmal nicht angesehen, so im Gesicht. Oder? Und das ist ein bisschen etwas, wo einem vielleicht jetzt auch nicht gerade zwingend gut gekommen ist. Das andere ist sicher auch, also eben, ich schätze die Führung von IB so ein, dass das sicher nicht die einzigen Faktoren gewesen wären. Die haben sicher auch noch viel mit ihm sonst noch geschwätzt gehabt und er ist sicher, er wird sich sicher intern auch besser können, er hätte sich sicher intern besser können verkaufen, aber wie schon gesagt, am Schluss. Resultat, irgendein ist überwiegend das Resultat, wenn du dann so schlecht ausstehst als Meister. Dann.
Ja, jetzt noch zu deiner Kritik bezüglich Interviews mit Patrick Kramer. Ich finde eigentlich, dass er sich nicht. Ich finde, er verkauft sich voll okay. Ich finde vor allem im direkten Umgang einen extrem gemögigen Mensch. Extrem freundlich, extrem
absolut.
Cool. Was ich würde wahrscheinlich ein bisschen mitgehen, dann würde ich aber nicht nur Patrick Kramer ansprechen, sondern. Eigentlich fast jeder IB-Spieler, die Interviews sind zuletzt sehr oft sehr schön rednerisch gewesen. Weil das, was man vom Platz gesehen hat, hat häufig nicht mit dem übereingestimmt, wie man nachher darüber geredet hat. Und man hat gefunden, ja, Mama, es gibt auch positive Punkte beim 0-5 zu Barcelona. Es war schliesslich Barcelona gewesen. Ja, schon, aber so viele positive Punkte habe ich jetzt trotzdem, dass der Gegner Barcelona war, nicht gesehen. Also dort hat man wirklich so ein bisschen Sachen wirklich gut reden oder eben auch noch im Basel-Spiel. Also, ja, wir sind halt dann lange in Unterzahl gewesen und ja, dann verlierst du halt. Es war halt nicht so einbeleicht gewesen im Sinne von, hey, wir sind die beste Mannschaft von diesem Land. FC Basel, der jetzt auch nicht gut gespielt hat. Zum Beispiel, ja, dort habe ich so ein bisschen das gefunden, so, ja, man hat sich dann sehr schnell selber zufrieden gegeben und ich sage, das kann man beim FC Winterthur kann man genau so ins Interview gehen und das stimmt ja dann auch. Und das BSC Young Boys, vielleicht musst du dann ein bisschen noch ein grösseres Selbstvertrauen stellen, weil Bayern München, und IBE ist nun mal momentan so ein bisschen wie das Bayern München von der Schweiz, wenn man so will. Zumindest was die Titel angeht. Klar, Bayern war der Meister, aber so grundsätzlich. Und dort würde man nie so hinstehen, noch egal was für eine Niederlage, egal ob du Europa kommst in der 10. Minute und du hast 1-0 verloren gegen ein gutes Team, du würdest nie so reden. Und das ist das, was ich zum Teil ein bisschen vermisst habe. Aber ich weiss nicht, wie intern geredet wurde. Vielleicht ist dann dort ein Problem auch anders angesprochen worden, als sie nach Hause getragen worden sind.
Ich glaube, das ist schon ein mega grosser Punkt auch, weil, also, ich mag mich so erinnern, zum Beispiel an Alex Frey, oder? Also, jetzt mal unabhängig davon, ob er einen guten oder einen schlechten Job gemacht hat, aber einfach, wie er, die Art und Weise, wie er Interviews gegeben hat, vor allem mit zum Beispiel seiner Zeit beim FC Basel, ja, der hat einfach das Kind beim Namen genannt. Also, der hat halt auch einfach mal gesagt, wenn sie scheiße gewesen sind. Und ich habe das irgendwie lieber, wenn man klare Kanten zeigt und einfach, ja, nicht irgendwie bei jedem Interview so fast schon so eine Angst ausstrahlt. So, oh shit, wenn ich etwas falsch sage, dann sind morgen Zeitungen voll mit irgendwelchen Gerüchten und so. So ja, also, am Schluss, gerade eben, wenn man ja auch weiss, hey, man ist in einem ruhigen Umfeld, wie bei IB, so, dann kannst du einfach einmal anstehen und sagen, ey, ja, logisch, wir haben 6 Punkte, als Meister stehen wir auf dem letzten Platz von dieser Tabelle, das ist ultra verschissen. Also, ja. Und ich glaube, eben, mal so, es läuft ja irgendetwas schlecht. Also,
nein, es läuft definitiv etwas schlecht, das also ist schon, ganz klar.
Du musst ja nicht sagen, der Hatschum kann nicht shooten, oder er weiss nicht, welche Laufwege dass er soll anvisieren soll, aber...
Aber vielleicht könntest du sagen, dass er zu fehleranfällig
ja,
ist.
Ja, dass zu viele individuelle Fehler passieren. Da bin ich auch absolut bei dir. Da ist sehr, sehr viel schön geredet worden in den letzten paar Wochen bei IB.
Ja, und eben, das ist das Gegenteil, wo irgendwie Kranitschak oder so.
Ja.
Wo dann einer steht und dann der kann Leverkusen gewonnen haben und er steht einer. Und
ich frage mich, also weißt du, vor was haben die Leute eigentlich Angst? Also, ja. Weil in der Zeitung steht das
ja, nein, wahrscheinlich so haben sie so halt Angst, dass sich Leute angegriffen fühlen, so, wo ja. Du kritisierst öffentlich. Das verstehe ich ja schon, aber du musst ja auch nicht unbedingt, du musst ja nicht einmal namentlich sagen, ja. Der, diese, aber hey, von uns muss mehr kommen, was auch immer. Ja. Das wäre ja das, wo dann jemand denkt, ah, okay, gut, ja, sie sehen es selber auch. Und ja, aber wenn man anstatt halt, sagt, hey, eigentlich ist es voll okay gewesen, was wir gemacht haben, dann bist du ja okay, dann, aber... Ja, gut, dann sind wir noch zufrieden damit, dann ist es irgendwie auch ein bisschen doof. Und sie sind sicher nicht zufrieden gewesen damit. Das ist schon
wir sind eben in einer Erfindungsphase und wir müssen uns noch an die neuen taktischen Elemente gewöhnen.
Gut, zum Teil stimmt das auch. Aber
natürlich stimmt es, aber da lässt der Journalist dann auch nicht locker. So. Also, irgendwann muss ich einfach sagen, ja, wir sind, keine Ahnung, zu wenig kompakt im Spielaufbau oder so, oder gegen den Ball. Und so einfach ein bisschen klarer die Fehler definieren. Ich glaube, wenn man das ja auch sagt, während dem Interview, dann zeigt man ja auch Kompetenz. Weil dann weisst du ja obvious, wo die Problemzonen liegen und kann ja auch Kompetenz ausstrahlen, sagen wir es mal so.
Voll. Ja, und jetzt schauen wir halt weiter, wie es weitergeht bei IB. Also jetzt haben wir wieder den Joel Manja. Einmal mehr.
Bis Ende Hinrunde, glaube ich, oder? Hat der Speicher mal irgendwo gedroppt? Tendenziell.
Und nachher.
Ja, also.
Ich habe jetzt wieder geschaut, wer das kommt. Und der Urs Fischer, das ist so ein Gerücht, das umgegangen ist. Breitreit, das ist ein Gerücht, das umgegangen ist. Aber ob das so ist.
Ich meine, ist ja auch voll entspannt. Jetzt mit dem Joel Manja die nächsten paar Wochen zu bestreiten. Ich meine, IB hat ein easy Wellness-Programm. Eigentlich Luzern kommt als nächstes. Nachher der Inter, Lugano auswärts, wieder Basel, FC Zürich.
Das ist ein absolutes Wellness-Programm. Es ist einfach das Schwierigste, was du machen kannst.
Noch ein Schachtar, wobei die sind momentan auch nicht so gut. Nachher wieder Lugano und wieder Luzern und dann Atalanta und dann St. Gallen. Also
du hast einfach die schwierigsten Match vor dir, die
also
kannst
haben. Der erste Match, wo du kannst sagen, okay, das ist so ein Must-Win, ist dann das Achtelfinale gegen Schaffhausen am 4. Dezember.
Ja, also ich meine, es ist ja nicht so, dass es gegen Luzern, St. Gallen und Lugano gar nicht Zeit gegeben und Basel. Aber es sind halt einfach schon auch nicht unbedingt die einfachsten Gegner in der Super League, um dagegen zu spielen, vor allem im Moment. Und dann, ja, Es ist nicht unbedingt chillig. Aber ich glaube schon nur, dass jetzt zum zweiten Mal der Joel Mannje muss einspringen als IB-Trainer für eine längere Zeit. Das zeigt ja, dass etwas nicht richtig läuft bei IB. Also was jetzt die Trainerwahl angeht. Wir haben, oder nicht nur die Trainerwahl, sondern ich glaube, der Raffi Wicki, ich finde, der hat keinen schlechten Job gemacht, hätte dann aber müssen gehen. Und dann hat man den Mannje gehabt, den hat man jetzt relativ lang dann eben den Mannje als Trainer gehabt und hat dann einen Nachfolger gesucht für Raffi Wicki. Wird er mit Patrick Kramer fündig und nach weniger als 4 Monaten musst du den wieder entlassen. Und jetzt hast du wieder irgendwie 2 Monate den Mannje oder wie auch immer. Und dann kommt wieder einer. Und also irgendwie dort fehlt schon noch etwas. Und ich meine, Joel Mannje hat einen guten Job gemacht als IB-Trainer, aber er ist jetzt auch nicht nur die er ist eher der Trainer, der es geschafft hat, das Team wieder Stabilität zu geben. Und es hat in einer schwachen Superliga letzte Saison so zum Meistertitel gelangt. Und das wird wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder der Ansatz, oder das Mal wieder der Ansatz sein, wieder die Stabilität reinzubringen und so, was tatsächlich jetzt fehlt. Aber es ist jetzt auch nicht. Ich habe jetzt das Gefühl, dass es die grosse Offenbarung ist. Dann.
Mhm.
Aber
ich glaube, sie sind gut bedient, wenn sie schnell reagieren. Jetzt. Also, weil eben. Als Sportchef muss man nicht erzählen, von wegen, jetzt tun wir zuerst mal den März sondieren und so. Nein, die haben 100% irgendwie ein paar Namen in der Schublade. Also Plan B braucht, so ein Verein braucht immer einen Plan B. Also nicht nur so ein Verein wie IB. Ich glaube generell, wenn du im Profibereich vom Fußball bist, brauchst du für so Fälle immer einen Plan B in der Hand. Natürlich die Frage ist jetzt, ob deine Wunschlösung frei ist, oder? Keine Ahnung, ob sie jetzt schon wirklich Chancen haben auf einen Urs Fischer, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Ich glaube, wir auch nicht
Urs
genau.
Urs Fischer hat in der Bundesliga als gewisses Standing. Ich weiß nicht, ob. Also da sehe ich jetzt eher realistisch, dass der Seoane demnächst bei Borussia Mönchengladbach entlassen
wird. Das wäre natürlich ein spannender Move.
Und dann sehe ich den Urs Fischer absolut in der Pole Position, um den Job vom Seoane bei Gladbach zu übernehmen, weil die ja sowieso
eine neue. Also ich habe jetzt eher gedacht, dass Seoane wieder zurück zu IB.
Ah, ja, why not, oder? Also
vielleicht könnte sogar noch sein, dass man mit dem überlegt. Ich meine, das ist ja auch nicht extrem erfolgreich geschafft in Bern. Ich glaube, der hätte dort nicht irgendwie verbrannte Erde hinterlassen. So. Wieso nicht? Also, wenn es denn so wäre jetzt bei Gladbach, oder? Mhm. Also, ich könnte mir noch vorstellen, dass dort der Austausch rum ist. Allem, ich weiß es nicht.
Ich habe das Gefühl, Gladbach hat nach der Länderspielpause Heidenheim. Und Heidenheim ist brutal ecklig. Also wenn du dort 2-3 Felder machst, dann verlierst du den Match und dann ist der Seoane nicht zu 100% weg. Also da bin ich überzeugt. Und also dann glaube ich, Urs Fischer tendenziell zu Gladbach, Seoane, wieso nicht? Wäre eine Überlegung wert aus Berner Sicht. Die Frage ist, ob sich der Seoane das nochmal wieder antun.
Mm. Ja, ich weiß es nicht, aber es könnte sein. Also aus Berner Sicht, wieso nicht?
Ich habe einfach gedacht, die klopfen doch 100% wieder mal beim Favre an, oder?
Ja, machen sie vielleicht auch.
Oder will der Favre nie mehr Trainer sein?
Das ist die Frage. Also, ich weiss nicht, bei dem haben sie wahrscheinlich auch schon im Frühling angeklopft. Also.
Aber dem wäre eigentlich ein perfektes Match, oder? Weil ich meine, du hast viele französisch sprechende Spieler im Team. Ja.
Aber ich weiss nicht, was im Favre seine Pläne sind, ehrlich gesagt. Also, Gladbach wird wahrscheinlich auch wieder auf die Liste nehmen. Falls es Seoane muss.
Ich
hoffe natürlich auch für den Jerry Seoane nicht, dass er muss gehen, aber es sieht momentan schon ein bisschen die Richtung aus. Ja. Und der wäre vielleicht für ihn tatsächlich gar nicht mal so schlecht zurückgekommen in die Schweiz. Aber es ist für ihn wahrscheinlich dann schon auch ein Rückschritt. Also, ich weiß es nicht.
Gut, eben. Ja. Leverkusen hat es phasenweise gut gemacht. Am Schluss war aber die Entlassung richtig dort, das ist klar. Mit Gladbach war es jetzt irgendwie auch Ansätze sind dumm. Irgendetwas fehlt bei ihm immer, dass es so richtig, richtig Klick macht, habe ich das Gefühl.
Und also ich glaube, jetzt ist er im Fall einfach beim falschen Club. Er hat das Problem, dass er seine Spiele, wie so er spielen will, die kannst du mit Gladbach nicht spielen, weil Gladbach hat gar nicht die Spieler. Der Jerry Seoane war immer ein Trainer, der auf Umschaltfußball gesetzt hat. Das ist sein Dings gewesen, sein Markenzeichen sozusagen, also eigentlich der RB-Fußball. RB wäre, glaube ich, auch noch das Thema unserer Sendung oder unserer Folge heute. Aber er hat eigentlich diesen Ansatz gehabt. Schau mal das Team an von Gladbach, da musst du Ballbesitz-Fußball spielen. Die haben überhaupt keine Umschaltspieler in diesem Kader. Und das haben sie noch nie gehabt. Und sie haben immer jetzt Also immer wenn du versucht hast, mit denen umschalten, Fußball spielen, geht es nicht auf. Nachher versuchst du Babsen zu Fußball spielen, das können sie aber irgendwie jetzt zu wenig gut. Also ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen, seit Jahren, Gladbach ist immer das gleiche Spiel. Und darum muss er jetzt, habe ich das Gefühl, ein Fußball spielen, den er eigentlich gar nicht würde wollen spielen lassen.
Das ist aber lustig, weil Gladbach hat das ja eigentlich schon mal gehabt, mit schnellen Außenläufern und einfach generell einer sehr flinken Offensive. Und jetzt sind sie ein bisschen, ja...
Ja, aber sie
haben sich ein bisschen anders geformt. He?
Aber auch bei Marco Rose haben sie Ballbesitz-Fußball gemacht, obwohl der Marco Rose auch überhaupt kein Ballbesitz-Fußball-Trainer ist. Aber er hätte es spielen lassen, weil es ist nicht anders gegangen. Also das ist schon ein bisschen das Thema gewesen, schon dort. Dass sie wie, logisch haben sie ein paar schnelle Spieler gehabt, aber irgendwie sind sie gerade im Zentrum innen oder so. Jetzt auch Chris Kramer, der es lange hatte, also das war jetzt auch nicht der Umschaltfußballer.
Ja,
ein Weigel ist auch kein Umschaltfußballer. Also, das ist wie so.
Aber so mit Flo Neuhaus, Plea, Duram, hätte ich schon gewisse Kickers gehabt, die das hätte können.
Also ja, aber auf jeden Fall, ich habe wie das Gefühl momentan, und der also ich glaube, er hat ja auch ein bisschen umgestellt, jetzt diese Saison versucht auch ein bisschen anders spielen zu lassen. Und es geht aber irgendwie gleich immer noch nicht auf. Und ich weiss einfach nicht, ja, ob es bei ihm jetzt fehlt, ja, vielleicht. Es ist mega schwierig zu beurteilen.
Aber allein, wenn du einen Tim Kleindienst oder wie er neuerdings genannt wird, Tim Small Service, wenn du den richtig
wer watchen, nennt einen Tim Small Service?
Das ist der neueste Running Gag, dass er Tim Small Service heisst. Und wenn du so einen Kicker vorne hast, musst du den füttern mit Ball, und zwar nonstop. Und für das musst du nicht Box bekommen und für das musst du logischerweise Ballbesitz-Fußball spielen. Also ergo, dort liegt völlig, wie du völlig zu Recht erklärt hast, dort liegt der Hund begraben.
Ja, und irgendwie, du hast irgendwie so das Gefühl gehabt, der Kleindienst, wenn ein gutes Beispiel, da hat man irgendwie das Gefühl gehabt, und der Stöger bringt noch so ein bisschen etwas Neues wieder rein, und jetzt hast du aber das Gefühl, sie spielen jetzt eigentlich irgendwie so schon wieder Gladbach-Fußball. Also irgendwie am Anfang sind sie ein bisschen rum, und jetzt ist es aber eigentlich wieder ein bisschen das gleiche Spiel. Und sind eigentlich beide eine gute Saison gehabt mit ihrem letzten Club, wo sie mit einem kleineren Club waren, wechselt nach einer guten Saison zu Gladbach, und es geht irgendwie relativ schnell und man ist wieder irgendwie vom gleichen Spiel. Und ja.
Wieso reden wir eigentlich über Gladbach?
Keine Ahnung. Wir sind gefunden, wenn wir mehr Struktur haben in unserem Podcast.
Ja,
ich weiss einfach nicht. Aber ja, wie auch immer, Cerisiani eventuell geht zurückgekehrt. Keine Ahnung.
Ja,
also, könnte ja sein.
Ich sage, Favre, Breitenreiter, wenn er Bock hat, oder Seoane zurück.
Ja, oder vielleicht kommt er wirklich mal, wir haben es auch schon gehabt, mal irgendeinen Überraschenden, den du jetzt eben nicht auf dem Schirm hast, wo du jetzt nicht dran denkst. Und vielleicht würde so jemand gerade sehr gut passen.
Ah, der Zeidler könnte jetzt bald wieder frei sein.
Der Zeidler wäre auch bald frei, ja, das stimmt. Das wenn wir auch noch kurz das Buch analysieren, das ist gut.
Wahrscheinlich sagt der Speicher jetzt einfach am von Bergen, du, Bruder, komm, wir warten noch schnell bis im Winter. Weil dann rappelt es in der Bundesliga sicher noch in Bochum oder in Gladbach, und dann klopfen wir dort noch schnell an.
Ja, ist natürlich schon durchaus realistisch.
Vor allem, der kommt in der Zeit auch nicht direkt von St. Gallen. Da könntest du ja so sagen, ja, wir nehmen ja nicht von der Konkurrenz weg und so.
Mm. Ja, also sie haben im Sommer keinen von der Konkurrenz. Gut, Winter, du bist wahrscheinlich nicht direkt die Konkurrenz, aber zumindest ist es die gleiche Liga. Gut, wir haben noch das zweite Thema.
Wir haben noch einen Elefant im Raum heute, oder?
Ein Elefant?
Ja.
Ich hätte jetzt eher gesagt, der rote Bulle.
Ja, gut, easy. Der war nicht schlecht. Also, zweite Schlagzeile, die es zu besprechen gilt. Der Jürgen Klopp hat gestern bekannt gegeben, dass er Head of Soccer oder irgendwie so.
Ich glaube Head of Soccer, ja.
Ist es Head of Soccer?
Irgend so etwas, ja. Also Fußballchef von Red Bull.
Ja, ja, aber man muss es ja schon so betonen, weil es ist halt, es zeigt den ganzen Irrsinn ja eigentlich auf, oder? Dass er so eine Bezeichnung.
Wieso ist das echt eine Bezeichnung? Das verstehe ich nicht. Ja. Aber ja, das können wir jetzt auch noch weiter diskutieren.
Es zeigt einfach auf, was das für ein Konstrukt ist bei RB, dass sie das selber als Soccer bezeichnet. Unter aller Sau. Ja, auf jeden Fall, Jürgen Klopp wechselt zu Red Bull, wird dort verantwortlich für das ganze Fußballnetz, kann man sagen, oder? Für all die Abteilungen. Und ja, seitdem ist, so wie ich es medial wahrnehme, die Hölle los.
Offenbar, ja, das habe ich auch so wahrgenommen. Ich persönlich verstehe die Aufregung nicht, aber ich finde es super, dass ich weiss, dass du die Aufregung verstehst und darum können wir auch ein bisschen gegeneinander diskutieren.
Ich denke, bevor ich jetzt einfach mal loslege, lade ich dich mal hier reden, weil wir müssen ein bisschen sanft in das Thema reinkommen.
Also ich meine, der Jürgen Klopp, alle wissen es, im Sommer gegangen als Liverpool-Trainer. Und hat ja auch gesagt, momentan hat er das Feuer nicht, um als Trainer zu arbeiten, er will aber immer noch im Fußball arbeiten, oder er nennt es jetzt eben Soccer.
Global Head of Soccer.
Global Head of Soccer, das klingt noch viel, viel wichtiger. Ja, jetzt ist er dort der Chef von allen Red Bull-Teams und inklusive der Trainer. Und er will, glaube ich, Inspiration für Trainer sein, habe ich gehört, von diesen bei allen Red Bull Clubs. Ja, ich weiss nicht, tu doch mal kurz deine Gedanken loswerden. Dann kann ich dann mal einhaken. Also mich nimmt es sehr wunder, wie du anfährst, ja. Was du jetzt genau sagst. Weil es ist nicht so, dass ich mich gefreut habe, die Nachricht kam überhaupt nicht. Mich hat es einfach nicht mega fest überrascht. Und dich wahrscheinlich mega fest. Darum erzähl mal.
Nein, los, es ist wie, ich glaube, es gibt wie so zwei Teile in mir, wo so, das auf der einen Seite als Fußballjournalist, wenn ich so diese Haltung einnehme, dann muss ich sagen, krass, was jetzt gerade abgeht. Also so ein riesiger Shitstorm. Also in der Schweiz vielleicht weniger gross wie in Deutschland, ist es wirklich gerade crazy. Auch, weißt du, nicht nur vom Stammtisch auf Twitter und Konsorten, sondern halt auch viele relativ giftige Kommentare und so, die auch in den Medien geschrieben werden. Und so. Also das erstaunt mich schon, dass es dann, also du nimmst wirklich fast keine positive Stimme wahr. Und das finde ich, wenn wir es jetzt einfach rein objektiv anschauen, ich meine, der Jürgen Klopp kommt aus einer Liga raus, aus der Premier League, wo ganz viele Vereine drin sind, die mit irgendwelchen dubiosen Investoren zusammenarbeiten, die definitiv auch sehr grossen Schaden am, wenn man den Fußball jetzt europäisch betrachtet, wo grundsätzlich sehr, sehr schädlich sind. Wir müssen es auch nicht vormachen. Ich bin Liverpool-Fan, aber Liverpool war zum Beispiel auch Bestandteil davon, die in die Super League haben wollen. Die Super League hat dazu geführt, dass die UEFA gezwungen worden ist, dass man die Champions League anfängt aufblähen, mehr Geld rausquetscht, Spieler völlig überlastet tut. Also der Jürgen Klopp kommt aus einem sehr, sehr toxischen Umfeld, was den Fußball anbelangt. Der kommt ja schon aus dieser Bubble raus. Und
genau, das ist ja der Punkt, wo es mich nicht so überrascht.
Genau, und dass er jetzt quasi den Schritt macht, so RB ist, wenn man es jetzt aus dieser Sichtweise betrachtet, eigentlich vielleicht sogar fast ein bisschen normal, verständlich, oder? Das Ding ist halt einfach, dass er in Deutschland ist halt so ein bisschen die deutsche Bundesliga-Bubble hebt halt sehr an diesem 50 plus 2 Ding fest, oder? Nein, 50 plus 1, 50 plus 2 ist der Podcast. 50 plus 1 Regelung.
Da dachte ich so, was? Was hättest du?
Die Bundesliga-Bubble hebt halt mega an dieser 50 plus 1 Regelung fest, oder? Und die 50 plus 1 Regelung sorgt aus meiner Sicht dafür, dass der Fußball wirtschaftlich einigermaßen gesund bleibt in Deutschland. Es gibt Ausnahmefälle. RB ist so ein Ausnahmefall, ich will noch bei dem 50 plus 1 auf jeden Fall bleiben. Weil ich glaube, dass einfach alle diese Ausnahmefälle, wie zum Beispiel RB, wie zum Beispiel Wolfsburg, wie Leverkusen, natürlich wenden sich den Fans automatisch enorm gegen die Vereine. Da geht es gar nicht mal zwingend um Tradition, oder? Da geht es einfach darum, dass zum Beispiel RB dank Red Bull in einer Corona-Zeit, wo sich x Clubs wirtschaftlich massiven Schaden genommen haben, hat Red Bull ja einfach zum Beispiel der RB Leipzig 100 Millionen Schulden erlassen. Einfach so. Das ist offensichtlich wirtschaftlich ist das gegangen. Man hätte das irgendwie Eigenkapital können umwandeln. Und er hätte sich durch das einen riesen Vorteil können verschaffen gegenüber der angeschlagenen wirtschaftlichen Konkurrenz. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Neben allem anderen, dass sie den Club ja missbrauchen, um ihr Branding zu stärken und. Und dass ich einfach in einer, sage jetzt mal, wirtschaftlich gesünderen Liga wie Premier League, dass ich dort den Hass halt noch viel mehr auf so Ausnahmekonstrukte wie RB tut verlagern. Das ist schon ein Stück weit auch normal. Und jetzt geht halt der Klopp wirklich genau, sticht eigentlich genau das, sagt man, sticht in das Wespennest oder tritt in das Wespennest.
Ich glaube
so.
Schon, ja.
Und ja, darum, also so lässt sich jetzt halt erklären, warum der enorme Shitstorm eigentlich entstanden ist. Und ich glaube aber gleich, dass für den Jürgen Klopp wird das relativ, also ja, natürlich schadet es jetzt schon ein bisschen seinem Image so grundsätzlich, aber der macht ja wahrscheinlich auch einfach, was er Bock hat. Ich meine, der hat genug Kohle, rein von der Fußballphilosophie, die er ja hat, wie er spielen lässt und so, das passt ja voll zum RB-Fußball. Und er hat sich in der Vergangenheit auch schon mehrfach sehr positiv über das RB-Konstrukt geäussert. Also, von dem her gesehen.
Genau, aber darum, also, du hast jetzt ein bisschen ausgeführt, warum es zum Aufschrei gekommen ist. Mich hat der Aufschrei ja nicht überrascht. Mich hat weder der Aufschrei noch überrascht, noch hat es mich überrascht, dass er das macht. Ich habe einfach gefunden, das ist irgendwie ein logischer Schritt, weil es gibt, also das ist jetzt sehr bullisch, ist jetzt das, aber es hätte auch ein anderes Konstrukt sein, das ist eigentlich ziemlich egal. Wenn er irgendwie noch bei der Citigroup eingestiegen wäre und noch Chef geworden wäre von Pep Guardiola oder so. Nein, oder ob es irgendeine andere Gruppe ist, es gibt ja durchaus jetzt immer mehr die Gruppen, wo eben dann mehrere Clubs unter sich hat. Und eigentlich Red Bull hat das Ganze gestartet und Red Bull ist in dem extrem innovativ gewesen. Wenn man es jetzt rein objektiv anschaut, das, was nachher Citigroup eigentlich noch macht, das hat Red Bull als erstes gestartet, mit Clubs in diverse Ligen, mit Clubs in diversen Ländern und sogar Kontinenten. Und dass das für den Jürgen Klopp durchaus spannend ist, kann ich mir aber halt schon noch vorstellen. Und was das angeht, ist er auch irgendwo durch einen, also der Ralf Rangnick hat das dazu mal auch, ist ja quasi auch, ich weiß nicht, ob er damals auch Head of Global Soccer war, zumindest war er der Chef von Salzburg und Leipzig. Ich weiß gar nicht, ob er auch noch von Disney Chef war, bin jetzt ehrlich gesagt überfragt. Aber, und das ist, ich finde, das ist nicht so ein unterschiedlicher. Also, logisch ist Jürgen Klopp und der Ralf Rangnick sind nicht der gleiche Mensch, aber so vom. Ich finde es nicht so überraschend, dass Jürgen Klopp so etwas auch spannend finden kann, wenn er nicht mehr einfach nur Trainer sein will. Und darum. Ich glaube, es gibt auch gar nicht so viele Jobs, wo so viel wahrscheinlich kannst bewegen wie jetzt in diesem Fall. Und darum, ich finde es logisch, dass es einen Aufschrei gibt, ja. Und natürlich, dass eben die Deutschen haben. Das ist wieder das andere. Ich verstehe es und ich finde es mega sympathisch, wie fest sie immer mit ihren 50+1 und so kommen. Aber ich finde, sie sind auch einfach immer ein bisschen. Also, viele Fußballfans sind alles ein bisschen so für sich auslegen, wie sie gerade Lust haben, oder? Dass ein börsenkotiertes Unternehmen bist wie BVB, das ist voll okay. Aber wenn du eine Firmenvereinsmannschaft bist, die 1904 gegründet worden bist, und dann halt gut geworden bist, das ist nicht okay. Und finde ich auch ein bisschen schwierig, wie man sich dann das Ganze zurechtschustert. Einfach so, dass man kann sagen, die grossen Traditionsclubs machen alles richtig. Natürlich bin ich aber auch bei RB grundsätzlich sehr kritisch. Aber dort geht es mir in erster Linie um die Vereinsgründung und dass man einfach effektiv einen Verein macht, nur zum Werbung machen. Das ist der einzige Grund, wieso es die Clubs gibt. Das ist das Problem und natürlich auch, dass es nicht dass mega wenig Mitglieder hat und dass man irgendwie nicht, es ist wirklich gar nicht demokratisch steht oder irgendwie so. Aber ich glaube, wir in der Schweiz haben da schon völlig einen anderen Bezug dazu als die Deutschen, wo das noch sehr dort ist das wieder so sehr hoch gelebt. Ich meine, in der Schweiz, sind wir ehrlich, der FC Sion, wie funktioniert der? Der FC Zürich, wie funktioniert der? Es gibt extrem viele Clubs, die das immer hatten. Ein FC Basel ohne Gigi Jöri, wie wäre das gewesen? Also weißt du, so, wir haben das irgendwo durch, auch schon dort, das Mäzentum ist in der Schweiz extrem gross und in Deutschland wird das extrem fest verpönt. Darum wird auch Dietmar Hoppe immer angegriffen mit Hoffenheim. Ein Hoffenheim in der Schweiz würde ich überhaupt nicht groß. Also, ich weiß nicht, wieso machst du mich einfach aus? Hey, das ist ja schlimm.
Sorry.
Hast du etwas sagen? Komm, erzähl du
weiter. Das war ein Falschschalter.
Schaltet er mich einfach aus, wäre ich das letzte Mal wieder. Naja, egal. Ja,
nein, ja, es wird einfach nicht
sagen,
gleich.
Es
funktioniert nicht in der Schweiz.
Nein, ich glaube, es wird einfach der Aufschrei wird es nicht gleich geben. Mm. Es interessiert sich doch keiner, was der Christian Goff so da im Wallis macht, außer der Wallis selber. Aber es ist ja, oder wenn, finden es einfach alle lustig, dass immer wieder Trainer entlassen werden. Aber wie das Konstrukt genau aufgestellt ist, eben auch ein was so zahnlos ist mit dem Bernhard Albsteg, das interessiert eigentlich außerhalb von der Innerschweiz auch niemand. Mm-hmm. Oder sicher nicht im Sinn von, nein, das muss man verteufeln. Vielleicht, glaube ich, es hat etwa ein, zwei Spruchbänder von anderen Fans, die quasi so, sich solidarisiert haben mit den Luzerner Fans. Aber jetzt nicht, also es ist nicht, der Aufschrei ist ganz anders. Die Deutschen sind viel, viel kritischer gegenüber der Kommerzialisierung. Und ich finde es zum Teil eben auch nicht unbedingt mega. Ja, man leitet sich ein bisschen gerne so aus, wie man will. Und eben tut man Liverpool plötzlich romantisieren, in dem, ja, das ist ja alles gut. Dann bist du ja das genau auch so ein Konstrukt, wo jetzt nicht kannst sagen, wow, das ist jetzt alles nur super und das ist alles von den Fans getragen und keine Ahnung, sondern da hast du auch Investoren drin, da hast du auch Besitzverhältnisse und so weiter und so fort. Das ist ja, und darum finde ich es eben nicht so überraschend, weil Jürgen Klopp sich eben auch nie gesagt hat, er würde jetzt nie für Red Bull arbeiten, nie irgendwie, das ist zum Beispiel mit Max Eberl ist das dazu mal noch anders gewesen. Habe ich fast spannender gefunden, dass er das gemacht hat, weil er hat sich auch in der Vergangenheit kritisch darüber geäussert. Das hat der Klopp nicht gemacht. Und ja, es ist halt der Lauf der Zeit. Mm. Und
ich find,
schade ist es. Logisch, ich finde es ja nicht geil. Es ist nicht so, dass es geil wird, aber ich finde es halt nicht überraschend.
Also einfach vielleicht zur Transparenz. Also ich habe auch zwei, drei, sage jetzt mal, eher... Ich habe kritische Tweets abgesetzt. So. Also mir gefällt der Move auch überhaupt nicht. Weil der Jürgen Klopp ist für mich ein Trainer, wo er hat etwas verkörpert. Er hat Emotionen verkörpert. Er war nahe an den Fans gewesen, hat mit Dortmund und Liverpool auch, sage ich jetzt mal, eben zwei Traditionsvereine quasi wiederbelebt, denen so viel Energie gegeben. Und ist für mich auch immer so ein bisschen der gewesen, wo so mit schon natürlich hätte er bei diesen Top-Vereinen können schaffen oder dürfen schaffen, Liverpool und Dortmund, aber er hätte immer so ist ein bisschen der Kämpfer gewesen gegen die ganz Grossen, also mit Liverpool halt gegen City und mit Dortmund gegen Bayern, und er hat es dann auch geschafft, denen ein bisschen das Bein zu stellen und die
aber macht er jetzt auch, jetzt kämpft er mit Red Bull gegen die City Group.
Ja, genau, kann man auch so auslegen, genau, aber er hätte so ein bisschen, ah, ich weiß auch nicht. Eben, ich glaube, die Leute oder seine Fans haben auch vielleicht in ihm ein bisschen zu viel drin interpretiert und ihm vielleicht ein bisschen zu viel.
Ich glaube, sehr fest.
Ja. In ihm ein bisschen zu fest der Held gewesen. Ja, eben, er ist ja nebendran auch, und das gehört eben auch zu der Wahrheit, er hat ja nebendran auch immer gefühlt jeden Werbedeal mitgenommen, zum Teil mit dubiosen Werbepartnern. Also da ist er ja dann. Ist er sich dann auch nicht zu schade dafür gewesen. Und ich glaube, ja. Und trotzdem, ich verstehe die Enttäuschung. Ich verstehe auch die generelle Abneigung gegen RB Leipzig. Das darf auch aus meiner Sicht, oder gegen das RB-Konstrukt, das darf gerne auch so bleiben. Ich finde auch, überall, wo so Netzwerke gespannt werden, finde ich, sollte man eigentlich straight dagegen sein. Also genau das Gleiche, was eine Citigroup macht, oder das gehört für mich auch verpönt. Das geht für mich Hand in Hand, auch wenn es bei Red Bull jetzt noch ein bisschen, ich finde es halt einfach noch ein bisschen absurder, weil es einfach um einen scheiß Energy Drink geht, wo ich nicht mal weiss, warum das so viele Leute eigentlich gerne haben, so ein Drecksgesöff. Aber
ich finde Red Bull nicht so schlecht. Ich trinke jetzt sogar etwas anderes, aber ich finde jetzt das, der Hype, finde jetzt ein bisschen übertrieben.
Nein, ich bin absolut ein Red Bull-Hater. Nein, aber es ist...
Ist besser, wenn es ein Gocki ist oder wenn es ein Eistee ist. Nein, oder? Also,
ich verstehe es und ich bin auch selber enttäuscht. Nicht, weil ich es nicht nachvollziehen kann, warum er den Schritt macht. Ich bin enttäuscht, dass er nicht sich einen anderen kaputten Verein ausgesucht hat und den wieder belebt hat. Weil das hätte ich gerne vom Klopp gesehen. Ich hätte jetzt gerne gesehen, wie er... ich hätte lieber gesehen, klar, ich kann das sagen, ich bin kein Dortmund-Fan, aber ich hätte lieber gesehen, dass es zu Schalke geht und Schalke aufbaut. Das wär ja irgendwie geil, dass er seine Fachkompetenz einem Verein schenkt, der es nötiger hat wie so ein scheiß Dosenkonstrukt.
Ja.
Das ist meine Enttäuschung.
Ja, weißt, ich verstehe den Punkt so, aber du bist der gleiche Mensch, der sich hier über das Dosenkonstrukt aufregt, der dazu mal, wo die Chinesen bei GC eingestiegen sind, gefunden, das ist eine geile Herausforderung und es ist doch spannend für die Liga. Also weißt du, mir tut es so ein bisschen.
Aber das ist ein anderer Unterschied, weil GC ist damals auf dem Sterbebett gelegen. Dort ist es nur um den Erhalt von diesem Club gegangen. Und dann. Und ja, okay, vielleicht bin ich auch ein bisschen schlauer geworden in der Zwischenzeit, das auch. Aber wenn du ja die Wahl hast zwischen, ja, kann GC noch weiter funktionieren mit chinesischem Geld oder geht dann halt GC einfach Konkurs und fällt irgendwo wieder in der zweiten Liga Inter an. Habe ich mich nur auf die Seite für GC geschlagen, weil ich gesagt habe, ich verstehe, dass sie das machen mit diesen Chinesen.
So. Ja, gut, das müssen wir jetzt
einfach
sagen.
Einfach die Not aber, gedrungen, weißt du?
Ja.
Durch die Not gedrungen, so.
Ja, natürlich. Und ich glaube, irgendwann durch hättest du Jürgen Klopp vielleicht können annehmen. Ja, vielleicht hat er ja schon genug Geld verdient und braucht jetzt nicht unbedingt das Geld, dass er den Job annimmt und irgendetwas halt ein bisschen anders macht. Aber im Endeffekt, ich glaube, der Idealismus, den wir uns am liebsten erhoffen, den machen die sehr wenigsten Menschen machen das so.
Hey, und ich glaube, ja. Wenn du doch auch in dieser Spieler-Trainer-Bubble inne bist. Ich glaube, so viele Themen, auch wirtschaftliche Themen, da interessiert dich die Leute gar nicht. Ja. Interessiert sich ein völlig anderes Beispiel, aber die Chiriakos Forza wird es auch nicht interessieren, was beim FC Schaffhausen finanziell hinten dran alles abgeht. Dass das alles am Kränkeln ist und wahrscheinlich kurz vor der Pleite steht. Aber interessiert gut. Dich den nicht, der hat doch seinen Job, der ist doch froh, dass er kann coachen kann. Es gibt auch nicht so viele Trainerstellen oder freie Trainerstellen, oder? Auch in Jürgen Klopp, das muss man auch sehen. Ich meine, ich sage jetzt mal, ich gehe schwer davon aus, Jürgen Klopp spekuliert, dass er 2026 vom Nagelsmann kann den DFB übernehmen kann, weil der Nagelsmann wahrscheinlich nicht
in seinen jungen Jahren
ewig... Ja, genau, der Klausenvertrag. Und der Nagelsmann hätte wahrscheinlich nicht ewig Bock, Nazi-Trainer zu sein in Deutschland, sondern der wird wahrscheinlich irgendwann zurück in den Clubfußball wählen. Und dann ist ja der perfekte nächste Schritt für Jürgen Klopp. So, was machst du bis dahin? Ist ihm wahrscheinlich langweilig, ist klar, oder? Willst du dich auch ein bisschen weiterhin können beschäftigen und irgendwie eine Funktion haben? Und weil er ja nicht an die Seitenlinie will, ja, was bleibt denn noch übrig? Oder?
Genau.
Also dann ist ja so eine Stelle halt schon auch irgendwo ja, eine Rarität. Und musst du dir natürlich schon überlegen, ob du das einfach ausschlagen willst.
Und ich glaube, du kannst halt einfach extrem viel dann auch aufbauen und so, weil man muss schon sagen, ich meine, das Red Bull-Konstrukt ist extrem gross, aber es ist auch recht erfolglos. Also, auf höchstem Niveau erfolglos natürlich, aber Leipzig ist jetzt nicht der Top-Club in Europa, nicht einmal in der deutschen Bundesliga, ist irgendwie das Nummer 3, würde ich jetzt im Moment sagen. Vielleicht sogar mit Dortmund zusammen so ein bisschen dort rum, um das Nummer 3 am Kämpfen, mit Stuttgart noch, also ja, eben, so irgendwo dort. Und die anderen, also Salzburg ist auch nicht mehr das, was mal war. Wie jetzt die anderen Red Bull-Teams stehen, kein Plan. Ob jetzt die jetzt New York oder wo geht es noch überall? Ich glaube, Australien hat es auch eins, oder nicht? Und Brasilien hat es noch eins. Ja.
Also sie haben ja vor allem auch noch Leeds. Sie haben noch, wer haben sie noch? Jetzt haben sie Paris FC gekauft, das ist der also... Ja,
auf jeden Fall. Ich glaube, dort kannst du wahrscheinlich recht etwas formen. Es ist wahrscheinlich schon noch eine spannende Aufgabe. So.
Ja, aber natürlich.
Drum, also. Ja, eben. Drum ist, ich finde es vom Job her nicht mal so unverständlich, dass das interessant kann sein für einen Fußballtrainer, der sagt, ich will nicht mehr Trainer sein. Und vor allem, eben, du hast jetzt das Beispiel gebracht, Schalke 04. Also, erstens, mal abgesehen davon, dass er das Dortmund würde sich noch viel mehr drehen, wenn er bei Schalke würde einsteigen. Aber wenn er
jetzt... Da glaube ich im Fall nicht. Das ist ein lustiger Vergleich. Aber ich habe das auch letztens ein bisschen vereinzelt gelesen. Ich glaube nicht. Ich glaube, Schalke-Fans würden... Dortmund-Fans würden das vielleicht noch eher verzeihen, wie der Red Bull-Move.
Ja, okay. Aber warum sollte er das machen? Also finanziell gesehen macht es überhaupt keinen Sinn, das zu machen. Natürlich.
Spielt es finanziell für einen Menschen in ihrem Club wirklich noch eine Rolle?
Für einen Menschen, der, wie du auch schon vorher explizit noch erwähnt hast, gerne Werbedeals angenommen hat, durchaus die gemacht hat. Ich glaube schon, dass es bei ihm offenbar eine Rolle spielt. Also ihm ist das nicht ganz egal. Und das andere ist auch, was, also nur weil er zu Schalke kommt, heisst es nachher nicht, dass es funktioniert. Also, und dann bist du irgendwie schlussendlich in einer zweiten Bundesliga tätig, wo wo mir schlecht das Recht dasteht. Und eben, Trainer würde ja nicht sein. Was hat er denn für eine Funktion? Sportchef oder was? Also irgendwie, das ist wieder ganz eine andere Funktion. Keine Ahnung, ob der Jürgen Klopp ein guter Sportchef ist. Das weiß wahrscheinlich selber nicht. Er weiß wahrscheinlich auch nicht, ob er ein guter Global Head of Soccer ist. Aber zumindest ist das vielleicht noch ein bisschen näher an dem. Er muss zumindest nicht selber irgendwie die Spieler verpflichten oder so. Keine Ahnung. Also ich weiß es effektiv nicht.
Ich habe ja nur gesagt, mein Wunsch wäre, dass er wieder als Trainer irgendwo einen Verein aufgebaut hätte, wie es bei Liverpool und bei Dortmund gemacht
hat. Ja, also ich hätte natürlich mir gewünscht, dass er Trainer vom FC Luzern wird und einfach sagt, völlig verlaucht und doch ein bisschen trainieren kann. Aber das ist natürlich nicht realistisch. Und ich glaube, Trainer von einem krisenden grossen Club ist genauso wenig realistisch gewesen.
Ich wollte noch einfach zum Schluss noch eine Lanze brechen. Ich glaube, dass trotzdem... Also der Hate momentan ist enorm und ich hoffe, dass er das irgendwie kann wegstecken oder verdauen kann.
Jürgen Klopp ist nicht dumm, er hat genau gewusst, dass das den Hate gibt.
Ich sage gerne das Ausmaß ein bisschen unterschätzt. Aber ich bin überzeugt, wenn er 2026 Nationaltrainer werden von der DFB 11, von der DFB-Mannschaft, dann wird das so schnell Schnee von gestern sein.
Logisch, das ist so.
Du hast Ralf Rangnick angesprochen. Ganz Österreich liebt den Ralf Rangnick. Völlig zu Recht. Weil er in kurzer Zeit...
Man muss auch sagen, Österreich, wir haben es jetzt vorhin gehabt, wie die Deutschen sind, die Österreicher, ist denn das so etwas von egal?
Ja, Red Bull und so. Viele Österreicher hassen der bis als österreichische Fußballfans.
Ja, aber... Nein, die sind, immer im Zwiespalt. Weil RB Salzburg hat auch extrem viel für den österreichischen Fußball gemacht. Die österreichische Nation, wenn nie auf dem Niveau, wo sie jetzt sind, hätten sie nicht RB. Das ist eben auch ein Punkt. Mhm. Und das checken die sich zumindest ein bisschen tiefer mit dem auseinandersetzen, checken das auch. Dort verstehe ich noch viel mehr zwar den Hass, wo man ist, weil dort hat RB Salzburg hat eigentlich mit Austria Salzburg einen Traditionsverein aufgekauft und kaputt gemacht. Aber auch dort, ich glaube, es gibt auch den Zwiespalt. Und die Österreicher sind, ich habe das Gefühl, das ist jetzt, vielleicht könnt ihr uns Österreicher zu, vielleicht könnt ihr das besser einschätzen. Aber ich habe das Gefühl, dort ist das, die sind näher von der Mentalität der Schweizer, wo das jetzt nicht per se, dass es Medizin gibt, das ist jetzt nicht das grosse Problem, glaube ich. Vielleicht eben eher, wie das damals gelaufen ist mit Austria Salzburg. Aber sie wissen gleichzeitig auch, meine Red Bull Salzburg hat so viele Spieler ausgebildet, die jetzt in der österreichischen Nationalmannschaft spielen. Ich meine, wahrscheinlich könntest du jetzt Kader hören, fast alle von denen sind mal irgendwie bei diesem RB-Dings gewesen. Da könntest du einfach auch empfehlen, wenn sie von der eigenen Nationale dort rauskommen, oder?
Aber jetzt anyway, ich glaube einfach, der Ralf Rangnick hat ein Standing, wo bei vielen Fußballfans sehr, sehr hoch ist. Also, ich höre wenig Stimmen oder lese wenig Stimmen von irgendwelchen, die sagen, ja, aber das ist doch der Pisser, der mal das RB-Netz aufgebaut hat.
Der hat übrigens auch Hoffenheim aufgebaut.
Genau. Also sprich etwa alles, was der Fußball ein Traditionalist... hey, und ich finde es eigentlich noch interessant, weil ich habe selber auch immer... oder ich bezeichne mich jetzt schon auch selber so ein bisschen als Fußballromantiker und... Eben, da können wir den Bogen schliessen. Eben jetzt hier am MSV Duisburg-Fan, Dani, seine Worte, die er hier am Anfang von unserer Folge, die wir euch hier abgespielt haben. So Sachen, da geht mir das Herz auf. Also ich mag das, wenn die höchsten Werte von einem Verein die Fans sind und die Emotionen, wo im Stadion gelebt werden. So, das, ich glaube, das ist das höchste Gut, das der Fußball hat, weil es ist das, wo die Menschen verbindet und die Masse ins Stadion lockt. Und das hat so einen riesigen positiven Wert auf die Gesellschaft. Und ich finde, das ist der höchste Beitrag, den der Fußball auch in der Gesellschaft leistet. Und für mich muss das immer irgendwie zuoberst schauen. Und das RB-Konstrukt verkörpert das Gegenteil von dem ganzen Ding. So, aber...
Bin ich aber nicht ganz... Also ja, red noch weiter.
Aber eben, ich habe jetzt im Zuge dessen jetzt auch mit dem Jürgen Klopp und so, also man muss sich schon auch immer wieder hinterfragen. Eben auch, weil man sieht, ja, aber was für Leute kritisieren dann so Moves? Eben, es ist natürlich heutzutage, der Fußball ist schon sehr, sehr widersprüchlich geworden. Ich meine, wir stecken ja spätestens seit der WM in Katar stecken wir ja alle nonstop in dem Zwiespalt. Ja, schaust du denn heute Abend die Champions League? Oder eben, ich habe vorher gesagt, ich finde Liverpool geil. Liverpool ist auch ein Verein, der eben genau das macht. Menschen ist da drin gelockt. Mit Emotionen, von den Emotionen lebt, wenn alle «You'll never walk alone» singen und so. Also, und trotzdem ist es auch ein absoluter Touristenclub geworden und einer, wo mit irgendwelchen amerikanischen oder wo auf amerikanische Investoren angewiesen ist. So, das gehört auch zum Teil von der Wahrheit. Und das ist auch Kommerz und das ist auch sicherlich nicht gesund für den Fußball. Also man muss sich auch hinterfragen, ja, wo man irgendwie die Abstriche macht. Weil wenn du ein reiner Fußballtraditionalist sein, dann hast du genau nur eine Möglichkeit. Und das ist, dass du zu deinem Dorfverein gehst, Fußball schauen.
Ja, und da steht, wie je nach dem Geld zahlt. Und dann kommt der vom.
Und auch dort gibt es noch irgendeine Metzin. Fuck, Mann.
Ja, dort ist auch ab und zu eine dubiose Geschichte drin. Nein, und ich finde, wenn du quasi dann einfach per se sagst, es kann keine Emotion geben bei einem Club, der in diesem RB-Konstrukt drin ist, dann ist es eben halt auch nicht wahr. Ich meine, wenn es gerade. Zum Beispiel anschaust, was. Ich meine, wenn jetzt du aufgewachsen wärst in der Region Salzburg oder so, und dann bist du jetzt 18 oder 20, dann ist für dich hat es den Club immer gegeben. Und du bist einfach Fan von diesem Club und dich hat die Emotion gepackt. In diesem Stadion ist gleich Stimmung, also einigermaßen zumindest. Das ist ja der Punkt. Du bist ja als Kind wirst immer mit dem infiziert. Mit dem Virus quasi Fußballfan sein. Und ich glaube, du hast dann die Emotionen und du bist dann in dem Moment. Und das ist ja genau gleich, wenn du jetzt als Kid Manchester City-Fan bist, wo ich es noch weniger nachvollziehen kann, wenn du jetzt Salzburg aufwachst und du wärst RB-Fan. Aber dann auch, dann hast du die Emotionen und du denkst überhaupt nicht, dass das Geld das irgendwie aus dem Emirat oder wo auch immer herkommt und vielleicht auch nicht alles auf superste Art und Weise erwirtschaftet worden ist, das hast du gar nicht im Kopf, sondern du hast einfach die Emotion da. Und die Emotion, die kannst du auch bei so Clubs haben. Es ist nicht so, dass man bei diesen Clubs keine Emotion haben. Ich meine, wenn du zum Beispiel, eben, wir haben jetzt heute auch die paar Clubs genannt, die in Deutschland immer kritisiert werden, einer davon ist Bayer Leverkusen, wenn du siehst, wie die sich gefreut haben über den Meistertitel, die Fans, da sind doch Emotionen dabei. Du kannst nicht sagen, da sind keine Emotionen dabei. Natürlich. Für die ist Leverkusen, das ist ihre Stadt, das ist ihr Club. Und das ist dann ist halt das Beinkreuz auf der Brust. Das ist dann in dem Moment irgendwo durch egal. Weil sie haben halt einfach die Emotion, die sie haben für den Sport. Und das haben sie auch zu Leipzig im Stadion. Jetzt natürlich klar, ich finde, wenn du ein 50-jähriger Leipzig-Fan bist, dann finde ich es auch ein bisschen komisch. Aber wenn einer 20 ist, dann ist das möglich. Mhm. Dann bist du halt mit 8 oder so Fan geworden, als vielleicht noch in der zweiten oder dritten Bundesliga waren. Why not? Also kannst du doch. Oder zum Beispiel, bei Hoffenheim geht es inzwischen, meine 2018 die aufgestiegen in die Bundesliga. Das sind schon sehr lange in der Bundesliga. Und dann kannst du, wenn du aus dieser Region bist, ist das halt einfach der Club, aus deiner Region dort spielt. Also ich finde es.
Also Sinsheim. Dort shootet es ja.
Ja, es ist ja, glaube ich, auch. Ich glaube sogar politisch ist es, glaube ich, die gleiche Gemeinde sogar.
Ja, es ist
gut. Ich glaube, Stadt Sinsheim und Hoffenheim ist, glaube ich, ein Dörfli in
dem. Das ist eigentlich eine grosse Tragödie. Das,
ja,
das
nein,
ist
aber,
ein anderes Fass.
Nein, aber es geht doch darum, dass es dort dann auch wieder Emotionen kann haben. Ich sage nicht, dass ich es gut finde, dass der Club in der Bundesliga spielt. Das sage ich überhaupt nicht. Aber ich sage, du kannst nicht absprechen, dass es Menschen gibt, die auch dort Emotionen drin haben. Und wenn du das bei Leipzig absprichst, dann gleich 40.000 oder so im Stadion. Ja, klar ist es wenig im Vergleich. Ja.
Wenn die Grossen kommen, ja.
Ja, dann haben sie halt auch sonst 25.000.
Aber das ist gesagt, oder? Salzburg ist auch eine Tragödie. Weil, ich meine, Salzburg bringt das Stadion auch überhaupt nicht voll. Die haben, weißt du, bei Leipzig kannst du immerhin noch sagen, ja, die bringen ein bisschen Fans ins Stadion rein. Oder? Die haben sogar so ein bisschen etwas wie eine Fanszene. Nein, sie haben eine Fanszene. Aber also der RB Salzburg, das ist tot. Also das ist... Musst du mal die Bilder geben, Auswärtssektor und so, wenn die international spielen. Also da lachst du dich schlapp. Also da fragst du dich natürlich schon. Und gleichzeitig hat ja haben sie ja Austria Salzburg haben sie ja gegründet und die spielen jetzt in der unteren Liga mit dem, irgendein Kackstadion außerhalb von Salzburg. Aber dort sind die Tribünen jedes Mal gestopft, voll und ja, so.
Natürlich, also ich find das auch viel romantischer. Und ich bin definitiv, wenn Austria Salzburg gegen RB Salzburg spielt, ist ganz klar, dass ich für Austria bin. Aber ich sage nur, du hast vorhin, ich kann nur das einwerfen, weil du hast vorhin dargestellt hast, als würde keine Emotion mehr drin sein. Aber ich sage, bei den Menschen, die dort sind, sind Emotionen dran. Und das sind es, egal wie viele das sind. Die, die da Fans, mögen auch wenig sein. Aber die paar, die dort sind, haben Emotionen. Garantiert.
Ja, klar. Dass es immer irgendwo ein paar Verlorenen gibt, die dann dort hergehen.
Zum Beispiel das Aarau am Brückli-Feld, oder? Ja. Also, das sieht auch traurig aus, je nachdem.
Ja, aber weißt du, da sind wir wieder bei der Grundsatzfrage. Also, ich hatte die Diskussion auch schon mit Leuten aus dem Umfeld gehabt. Und es gibt ja auch die, die sagen, hey, eben im Osten, wo du keinen grossen Verein hast und so. Das ist richtig wohltuend jetzt mit RB Leipzig, wo man kann die Champions League schauen und so. Aber ich denke dann aber nein. Also, das sage ich jetzt halt einfach mit, so wie ich als Fußballfan gross geworden bin. Aber man muss im Fall auch nicht Champions League schauen. Man kann im Fall einfach auch mit seinem Verein 100 Jahre lang in einer unterklassigen Liga rumgurken. Es ist scheißegal.
Absolut.
Es geht ja um so viel mehr wie nur einfach ein Fußballspiel. Es geht um Zusammengehörigkeit, es geht um Identifikation, es geht um Liebe gegenüber einem Verein. Und all das kann man ganz liga-unabhängig haben.
100%. Aber ich meine, das mit Ost-West ist sicher auch etwas, was du ansprichst, wo aber auch. Also auch Teil von der Wahrheit ist. Es gibt einfach kein Ostklub mehr, wo Bundesliga wäre. Also Union ist jetzt auch dabei. Aber sonst die anderen sind alle eigentlich nach der Wende sind die so, also die haben einen extremen schweren Stand gehabt, die haben einen extremen Standortnachteil gehabt gegenüber allen westdeutschen Clubs. Und dass es dann halt so ein kommerzielles Konstrukt ist, wo fast nötig ist, dass der Osten wieder repräsentiert ist, sagt aber auch darüber aus, dass es eben vorher auch viele Sachen gab, die falsch gelaufen sind. Wo es eben auch wahrscheinlich die Integration halt auch nicht so gelaufen ist, wie sie hätte müssen laufen. Ich meine, sind wir ehrlich, ein Dynamo Dresden oder so müsste doch eigentlich die Möglichkeit haben, weiter oben zu spielen. Ist mir auch wirklich kein sympathischer Club aus meinen Augen, aber dass so ein Club irgendwie in der dritten Liga Größe, spielt.
Klar.
Why?
Ja, Hansa logischerweise auch. Oder genau das gleiche Thema mit der eigentlich Braunschweig so, also ja, da ist sicher noch Luft gut. Und das hat sicher auch mit wirtschaftlichen Nachteilen und so. Eben das ist das einzige Positive, finde ich, wo man RB jetzt schon kann sagen, dass sie jetzt dort in Leipzig mit dem Verein, ich meine, schaffst auch wieder Arbeitsplatz und einfach ein Unternehmen, wo Umsatz erzielt. Oder? Das hilft der Region natürlich. Also rein aus wirtschaftlicher Sicht, so, das kann man nicht absprechen.
Voll. Aber wir haben wieder ein bisschen abgeschweift und so, aber ich hatte nur noch ganz kurz am Schluss, ich bin jetzt nicht der RB-Befürworter und finde das alles cool, was die machen, wenn das jetzt irgendwie so überkommt. Aber ich finde es halt einfach nicht überraschend, dass Jürgen Klopp das macht. Und mich hat er nicht enttäuscht, aber ich bin halt auch kein Jürgen Klopp-Jünger. Also ich bin auch nicht mega, mega Fan von ihm und habe das Gefühl gehabt, es ist ja halb Gott. Das ist vielleicht das, was andere vielleicht in etwas interpretiert hat, wo er eigentlich nicht ist, sondern er ist einfach ein leidenschaftlicher und guter Trainer. Punkt. Mehr ist er aus meiner Sicht eben nicht. Und darum hat es mich jetzt auch nicht so aus den Socken gehauen.
Das ist super. Du bist stehst jetzt hier als Anti-Traditionalist und ich stehe hier als der den China-Deal gut geheißen hat.
Ja, aber es war ja so, da haben wir eine Diskussion gehabt. Ich war kritisch gegen den China-Deal und du hast das alles super gefunden, die Konstrukt. Und hast auch gefunden, ah, Lausanne ist auch ein super spannendes Projekt und jetzt bist du gegen die Projekte. Das macht einfach keinen Sinn. Bei RB ist einfach eine andere Meinung, weil die deutschen Medien lesen und bei Lausanne hast du gefunden, ah, das ist doch super, das ist genau das Gleiche.
Ich bin quasi ein Fähnchen im Wind. Der Schweizer Fußball ist ein anderes Pflaster wie in Deutschland. Und
aber du bist ja. Der Jürgen Klopp ist nicht RB Leipzig. Er ist Head of. Er ist von all diesen. Und du hast selber gesagt, wie viele es sind. Ich weiß nicht mehr, wie viele Mannschaften sind es? 10 oder so?
7, glaube ich.
7, ja. Voilà. Ja, dann ist es eben nicht etwas anderes als ein Lausanne, das bei Ineos ist, wo auch, ich weiß auch nicht, wie viele Clubs sind die, 5 oder so?
Ja, aber über die Ineos-Ding haben wir gar nicht diskutiert. Ineos war schon da, bevor wir mit dem Podcast losgemacht haben. Und bei GC ist es darum gegangen,
kann
der Verein überleben oder nicht? Und dann ist es nochmal eine andere Ausgangslage. So, das ist, finde ich, ist ein bisschen unterschiedlich. Aber haben wir jetzt diskutiert, Machen wir einen Deckel drauf. Wir sind bei 1 Stunde 17. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer sind heute mehr als auf ihre Kosten gekommen.
Ja, aber ich hatte jetzt einfach nicht, dass man das Gefühl hat, dass ich jetzt so ein RB-Fan bin.
Ja,
bin
das
ich
nicht. Nicht das Gefühl. Aber du bist heimlich schon ein bisschen.
Extrem grosser RB-Fan.
Also ich mache jetzt hier ein bisschen...
Und diese Folge ist präsentiert worden.